Psalm 141 jetzt anschauen. Wir machen das Thema weiter. Das Thema heißt diese Woche, diese 4 Tage, Herr, lehre uns beten. Wisst ihr, ihr Lieben, das Gebet spielt eine sehr wichtige Rolle im Leben eines Christen. Wir haben schon diese Tage gehört, wann immer wir beten, möchten wir, dass Gott uns erhört. Meine Frau hat auch heute gesagt, wir wollen nicht nur gehört werden, sondern auch, dass unser Gebet erhört wird. Und die Frage, die sich in unserem Leben sehr oft gestellt ist, warum unsere Gebete manchmal und sogar sehr oft nicht erhört werden. Warum bieten wir Gott jahrelang oder sogar unser ganzes Leben lang um etwas und erhalten es nicht? Ja, meine Frau hat gesagt, sie hat ihre Antwort bekommen, aber ich möchte so heute ein bisschen so allgemein sprechen. Und heute möchte ich meine Gedanken weitergeben, warum unsere Gebete von Gott nicht erhört werden. Und Psalm 141, Verse 1 bis 2. Ein Psalm Davids. Herr, ich rufe zu dir. Eile zu mir. Schenke meiner Stimme Gehör. Wenn ich dich anrufe, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Wenn wir die Bibel lesen, messen wir bestimmten Wörtern und Sätzen möglicherweise keine Bedeutung bei. Als David mit diesem Gebet zu Gott betete, legte er seine ganze Seele, all seine Bedeutungen hinein. Ich fragte mich, ja, was König David mit dem Wort Räucherwerk meinte. Und zum ersten Mal begegnen wir diesem Begriff im dritten Buch Mose, Kapitel 16, Verse 12 bis 13. Danach nehme die Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, der vor dem Herrn steht, und seine beiden Hände voll wohlriechenden, zerstoßenen Räucherwerks und bringe es hinein hinter den Vorhang. Und er legte das Räucherwerk auf das Feuer von dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks den Sühnedeckel erhüllt, der auf dem Zeugnis ist, der er nicht stirbt. Das Räuchern oder Räuchern auf Kohlen ist im Osten seit der Antike üblich. Damals wie heute tränken die Menschen ihre Kleid und Bärte ganz bewusst mit Räucherduft. Sie trugen Räucherstäbchen vor einem Hochzeitszug oder von den Königen her und verwendeten Räucherwerk auch bei anderen feierlichen Anlässen. Das Räuchern war gesetzlich vorgeschrieben, zum Beispiel während des täglichen Gottesdienstes oder wenn morgens auf dem Altar geräuchert wurde und abends nach dem täglichen Brandopfer. Der Tempel war von Anfang bis Ende ein Ort der Opferung. Der Brandopferaltar, an dem Opfer dargebracht wurde, befand sich am Eingang zum Vorhof. Die Priester, die dort dienten, waren durch ihre Opferarbeit mit Blut und tierischen Eingeweiden bedeckt. Es war alles andere als ein attraktiver Anblick. Auch das Kreuz, ihr Lieben, an dem Jesus starb, war keine hübsche Buntglasszene, wie es oft kirchenfernst dargestellt wird. Das Feuer für das Opfer durfte nur vom Brandopferaltar selbst genommen und in einem Räuchergefäß zum Allerheiligsten getragen werden. Räucherwerk vom fremden Feuer, das heißt an einem anderen Ort ein Feuer zu machen oder Düfte einer anderen Räucherwerk Zusammensetzung zu entzünden, war ein schweres Verbrechen. Alle zugelassenen Bestandteile des Räucherwerks wurde auf die brennenden Kohlen am Tempel gegossen und der Duft, der davon aufstieg, ging zum Thron Gottes. Und wir lesen Offenbarung 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Wir möchten, dass unser Gebet Gott gefällt. Und als David ein solches Gebet betete, war er höchstwahrscheinlich im Tempel und sah, wie das alles geschah. Alles, was damals im Alten Testament geschah, all das ist ein Typus für uns Christen im Neuen Testament. Und unsere heutigen Gebete sind wie Räucherwerk, Weihrauch vor Gott. Was genau waren diese Komponenten dieses Weihrauchs? Und wir lesen 2. Mose 30, Verse 34 bis 36. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Spezerei, Harz, Räucherklaue und Galbanum, wohl riechendes Gewürz und rein Weihrauch zu gleichen Teilen und bereite Räucherwerk daraus nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt, gesalzen, rein und heilig. Und zerreibe etwas davon ganz fein und lege etwas davon vor das Zeugnis in die Stiftshütte, wo ich mit dir zusammenkommen will. Das soll euch hochheilig sein. Wir finden viele Symbole in der Bibel. Ein Symbol ist ein Bild, ein Vergleich oder ein Objekt, das eine geistliche Wahrheit verdeutlicht oder verkörpert. Offenbarung 1,20 spricht zum Beispiel von 7 Leuchtern, die die 7 Gemeinden darstellen. Wasser steht als Bild sowohl für das Wort Gottes als auch für den Heiligen Geist. Nun möchte ich auf 4 Inhaltsstoffe des Räucherwerks näher eingehen und jeden von ihnen symbolisch enthüllen. Harz ist eine duftende Myrrhe, die ohne das zu tun von Schnitten aus den Bäumen fließt. Myrrhe bedeutet niedergeschlagen und Demut. Myrrhe schenkten die Weisen dem Jesus. Und welche Symbolik steht darin, wenn man betrachtet, wie er später gebrochen wurde und mit Demut die Schmerzen des Kreuzes auf sich nahm? Nummer 2, Räucherklaue ist eine Muschel, die beim Verbrennen sehr stark riecht. Es war eine Muschel, was Frieden bedeutet. Räucherklaue wurde Königen als Botschaft des Friedens geschenkt. Im Allgemeinen wurden früher Öle und Weihrauch sehr geschätzt. Sie waren mit Schmuck, Gold und Diamanten gleichgestellt und befanden sich in den königlichen Vorratskammern. Räucherklaue, Muscheln, das bedeutet Frieden und gehört zu diesem unglaublich wertvollen Gut. Und deshalb sagt uns Gott auch, dass unser Opfer zunächst, ja, wir sollen das stehen lassen, ja, wenn wir mit anderen nicht im Frieden sind. Und zuerst sollen wir hingehen, uns mit einem Bruder oder einer Schwester zu versöhnen und danach dann unser Opfer bringen. Nummer 3, Galbanum. Es ist ein Saft aus einem in Syrien heimischen Arzneikraut, bedeutet Gehorsam dem Herrn gegenüber. Es gibt viele Männer Gottes in der Bibel, deren Gebete erhört wurden, aber auch nicht wenige, deren Gebete nicht erhört wurden. Der Grund dafür kann sein, weil es keinen Gehorsam gab, denn diese Zutat hat gefehlt. Aber die Bibel sagt uns, Gehorsam ist besser als Opfer. Und Nummer 4, Weihrauch ist ein kostbares duftendes Harz von hellgelber Farbe und bitterem Geschmack, das aus Arabien gebracht wurde. Weihrauch war eines der Geschenke der Weisen an Jesus, wie wir schon gehört haben, das Matthäus 2,11, der neben Demut auch das Erkennen des wahren Gottes mit Ehrfurcht symbolisiert. Wir können hier sehen, ihr Lieben, was unserem Gott am meisten gefällt. Natürlich gibt es auch weitere gute Eigenschaften wie Mut, Glaube, Hoffnung, Tugend und so weiter. Aber die Komponenten unseres Lebens, die der Herr in uns sehen möchte, sind ruhige Eigenschaften. Demut, Frieden, Gehorsamkeit und Ehrfurcht. In 2. Mose lesen wir, dass alle Komponenten des Räucherwerks zu gleichen Teilen vorhanden sein sollten. Also 4 Komponenten zu je 25%. Diese 4 Komponenten allein sind aber noch kein Weihrauch. Erst wenn sie zerrieben und als Brandopfer dargebracht wurden, erst dann ging dieser Duft zum Thron Gottes und gefiel ihm. So war es früher im Alten Testament mit dem Räuchern, ja. Wie machen wir es heute? Wie läuft es jetzt in unserem Leben ab, wenn wir morgens oder abends beten? Sind unsere Gebete wohlriechend für den Herrn wie das Brandopfer damals? Wenn wir zu Gott kommen, sollen in unseren Herzen diese vier Komponenten sein: Demut, Frieden, Gehorsamkeit und Ehrfurcht. Durch den Tod Jesu Christi sind wir alle heute zum Priestern geworden. Als der Vorhang im Tempel zerrissen wurde, haben wir alle direkten Zugang zu Gott bekommen. Petrus schreibt, 1. Petrus 2,9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Und so folgen wir nun dem ganzen Weg des Christus nur von unserer heutigen Zeit aus. Heute ist jeder von uns, kann man sagen, ein Priester. Heute können wir sowohl für uns selbst als auch für unsere Lieben und Verwandten, Freunde und Bekannten und für die ganze Nation vor Gott Fürbitte einlegen. So oft kommen wir als Priester mit einer Vielzahl von Nöten zu Gott, morgens und abends zum Beispiel, wenn jemand krank geworden ist, wenn jemand arbeitslos geworden ist, wenn jemand anfängt, Alkohol zu trinken oder dass jemand in der Familie den Herrn in seinem Herzen aufnimmt. Aber auch wenn wir einfach Gott Danke sagen wollen, jedes Gebet muss zu ihm gebracht werden wie ein Räucherwerk, welches man auf die Kohlen des Altars, so bildlich gesprochen, ausschüttet. Und lasst uns diese vier Komponente genauer anschauen. Und ich möchte mit Demut anfangen. Wie oft fällt uns dabei eine Komponente wie zum Beispiel Demut? Ein Pharisäer betete, lesen wir Lukas 18, Verse 11 bis 14, der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir gnädig, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhört, wird erniedrigt werden. Und wer aber sich selbst erniedrigt wird, der wird erhört werden. Wenn wir mit unseren Nöten zu Gott kommen, gibt es da Hochmut und Arroganz in unserem Herzen? Oder gibt es Respekt und Liebe für unseren Nächsten? So eine lustige Geschichte: Ein Geschäftsmann, der $1 Million brauchte, um ein wichtiges Geschäft abzuschließen, ging in die Kirche, um für Geld zu beten. Zufällig kniete er nieder einem Mann, der um $100 betete, um eine Schuld zu begleichen. Der Geschäftsmann zog seine Brieftasche heraus und drückte dem Mann einen $100 in die Hand. Der arme Mann freute sich, bedankte sich und verließ die Kirche. Danach schloss der Geschäftsmann die Augen und begann sein Gebet. Und jetzt, Herr, wenn du nur auf mich hörst, ja, alle sollen weg sein, ja, nur ich soll in die Mitte. Wisst ihr, wie oft sind wir ungeduldig mit anderen, aber zugleich schnell dabei, die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Zum Beispiel, wenn zwei Menschen miteinander sprechen und wir uns ihnen nähern, ja, und dann kurzerhand sie im Gespräch unterbrechen, ohne zu entschuldigen. Und da gibt es sehr viele andere Dinge. Jesaja 66, 2. Ich will aber den Ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Nummer 2. Frieden. Ein weiterer Bestandteil unseres Gebets ist Frieden. Was ist in unserem Herzen? Mit welcher Zusammensetzung kommen wir zu Gott? Vielleicht wüten dort statt Frieden und Demut Groll und Neid, Wut und Unversöhnlichkeit. Es gibt eine sehr starke Aussage dazu. Es ist besser, eine Beleidigung zu ertragen, als sie anderen zuzufügen. Hebräerbrief 12,14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Den Frieden sollen wir nicht nur für uns selbst suchen. Es geht darum, ihn für Gott zu suchen. Auch dann, wenn ich zertrappelt und demütig werde. 3. Mose 25,17. So soll nur keiner seinen Nächsten übervorteilen, sondern du sollst dich fürchten vor deinem Gott, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Wenn wir mit unserer Zusammensetzung in unserem Herzen zum Altar Gottes kommen und alles ins Feuer gießen, kann etwas Unwiederbringliches passieren. Wenn wir mit einer anderen Zusammensetzung kommen, wie bei dem Räucherwerk, dann kann dies wie Schießpulver sein, das in unserer Seele brodelt. Und stellt euch vor, ihr würdet Schießpulver nehmen und es zum Feuer bringen. Was kann dann passieren? Wut und Unversöhnlichkeit wird das alles zum Explodieren bringen. Wenn wir mit einem unreinem Herzen zu Gott kommen und wenn wir verhältnismäßig ungenaue Zutaten haben, dann kann das wie beim schlechten Schüler im Chemieunterricht sein. Er hat eine ungenaue Menge Chemikalien in ein Reagenzglas gegeben, von einer Komponente etwas mehr, von der anderen etwas weniger, dann kann es knallen. Das kann man schon sehen. Wie oft machen wir in unserem Leben so ein Chemieexperiment, ohne zu erkennen, dass wir mit einem bösen Herzen kommen, dass wir mit Unvergebenheit kommen. Wir kommen ohne Frieden und Vergebung in die Gegenwart Gottes oder tragen eine tödliche Last von Groll und Ehrgeiz in uns. Und dann kommt es vor, dass wir beten und Gott, ja, hilft nicht, weil diese Herzenskomponenten in uns für Gott nicht akzeptabel sind. Er möchte helfen und möchte kommen, aber er kann es nicht, weil er so ein Gott ist. Möge das richtige Räucherwerk, die richtigen Herzenskomponenten immer in unseren Gebeten sein. Beten ist nicht einfach. Es kann sehr schwierig sein, mit allen Frieden zu haben. Wenn ich mich nicht von Menschen demütige, wie kann ich mich dann von Gott demütigen? Wir gehen weiter. Gehorsamkeit. Die nächste Komponente ist Gehorsamkeit. Gehorsam ist das, was wir tun, basierend auf dem Lesen des Wortes Gottes. Beim Gehorsam geht es darum, dass wir nicht nur vergessliche Zuhörer sind, sondern diejenigen werden, die was tun. Zuhören und handeln ist Gehorsamkeit. Das Kreuz war eine der perversesten und grausamsten Manifestationen des Wahnsinns des menschlichen Geistes. Wahres Christentum verlangt ebenfalls einen unübertroffenen Preis, das Brandopfer, damit unser ganzes Leben auf den Altar gelegt wird. Früher brachten die Menschen, wenn sie gesündigt haben, Tiere zum Altar. Diese wurden aufgeschnitten und alle Innereien herausgenommen. Das war auch interessant, ihr Lieben. Früher, man konnte ohne Geschenk zum Gott einfach nicht kommen. Also mit leeren Händen konntest du nicht kommen, als noch die Stiftshütte war. Das war auch interessant. Ich weiß es nicht genau, aber da kommen so viele Leute. Ja. Und die Leute haben schon gewusst, weil für die bestimmte Sünden waren bestimmte Tiere geeignet. Und so ungefähr sage ich das, jetzt weiß ich nicht genau, ja. Jemand kommt mit einer Ziege oder mit einem Kalb, sagen wir. Und alle haben schon gewusst, Ehebrecher. Da konntest du das nicht vermeiden, da konntest du das nicht verstecken. So irgendwohin, ja, ein Kalb, ja, oder Ziegenbock, ja. Die haben es schon gewusst. Ich kann euch sagen, das ist schon einerseits Demut und andererseits, das ist schon Gehorsamkeit. Das war sehr, sehr wichtig. Und wisst ihr, früher brachten die Menschen, wenn sie gesündet haben, Tiere. Wenn wir zu Gott heute kommen, bildlich gesprochen, müssen wir unser ganzes Inneres wenden, alles Negative im Vorhof lassen und dann rein und erneut zum Allerheiligsten kommen. Und wann immer wir zum Altar gehen, um Feuer für unser Gebet zu nehmen, gehen wir mit Reue. Wir bringen uns selbst als Opfer dar. Wir kreuzigen uns jeden Tag. Wir töten unsere Leidenschaften und Sünden. Der Altar heißt, sich bösen und wertlosen Taten und Gedanken zu opfern. Wenn wir mit Christus gekreuzigt sind, wenn wir uns für tot, für diese Welt halten, dann wird der Feind keinen Zugang mehr zu uns haben. Wenn wir für diese Welt tot sind, was kann dann einem Verstorbenen angetan werden? Ein Toter lässt sich nicht beleidigen oder verführen. Er hat keine Angst und sucht keine einfachen Wege, denn er ist ja tot. Er hat bereits den höchsten, kann man sagen, der Preis bezahlt, sein eigenes Leben. Und die letzte Komponente in dieser Zusammensetzung war die Furcht. Psalm 147, 11. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Es sollte immer Ehrfurcht vorhanden sein. Wenn wir zu Gott kommen, wenn wir respektlos kommen und ihm auf die Schulter klopfen, wie bei einem Kumpel, ist das nicht ganz richtig. Unsere Ehrfurcht sollte in allen Dingen sein. In der Kleidung, in der Manieren, im Make-up. Ja, wir kommen zu ihm und bieten ihn als Freund und Vater, aber vergessen wir auch nicht, dass er auch der König der Könige ist. Und Salomon, der sagt, Prediger 2, 26, denn der Mensch, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Wisst ihr, Salomon, das ist schon ganz interessanter König, der hat 3 Bücher geschrieben und man kann sehen, die ganze seine 3 Bücher, also das Hohelied, das ist das erste Buch, wo er ganz verliebt ist, ja. Und dann schon kommen die Sprüche, ja, wo er schon ganz reif ist, ja. Aber das dritte Buch, also die Theologen sagen, das ist das schlimmste Buch, ja, weil in der ganzen Bibel, weil das ist sehr, sehr, sehr trauriges Buch, ja, sehr bedrückendes Buch, weil dann schreibt der Salomon, alles war umsonst. Wisst ihr, er war der klugste Mensch in der ganzen Geschichte. Es wird niemals in der Welt kluger als Salomon sein oder weiser, ja. Aber interessanterweise, er sagt selber, ja, Weisheit, das ist noch nicht alles. Du weißt, du kennst viele Dinge, du bist weise, ja, aber was nutzt dir, wenn du im Wind sehen möchtest, ja? Das ist keine Weisheit. Weisheit und Erkenntnis. Du weißt, wann du deine Weisheit oder deine Klugheit so einfach machen sollst. Und was ist für eine Weisheit von Salomon? Ja, gut, der hatte 700 Frauen gehabt, aber der hat überhaupt nicht gedacht, dass 700 die Schwiegermutter, 700, eine reicht schon. Wo ist die Weisheit von Salomon? Der hat, ja, und dann sagt er am Schluss, denn den Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er nicht nur Weisheit und Erkenntnis und Freude. Das ist so wichtig, diese 3 Dinge zu haben. Du bist nicht nur klug, aber du verstehst, was du jetzt tust. Und das macht Freude. Das ist so schön zu wissen. Prediger 2, 26. Das Verhältnis zwischen Gott und Menschen wird von dem bestimmt, wie ein Mensch dem entspricht, was Gott von ihm will. Der Herr hat kein Gefallen an Gesetzlosigkeit, an einem, der sein Gelübde nicht erfüllt. Opfer gefallen dem Herrn nicht, wenn sie nicht vom Gehorsam, Liebe und Barmherzigkeit begleitet werden. Wenn der Heilige Geist all dies in unseren Herzen entzündet, dann beginnen große Veränderungen. Und all dies möglich ist, ja, einem Menschen sich Gott zu nähern, und er wird zufrieden sein. Und dann kann er Gebete beantworten, wenn alle diese vier Komponenten vorhanden sind, unabhängig davon, ob es für mich von Vorteil ist oder nicht, wird Gott eine Antwort geben. Das konnte so ein Grund sein, ja. Über Menschen, die ihren eigenen Vorteil suchen, nur für sich selbst einstehen, das hat schon meine Frau schon gesagt, ja, keine Entscheidung treffen, und die eigene Ehre suchen, sagt Gott, dass ein solcher Mensch zerstört wird. Und wir lesen eine Traumgeschichte, 3. Mose 10, 1. Aber die Söhne Aarons, also das war der erste Hohepriester, der allererste. Und seine Söhne, die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Aus anderen Versen folgt, dass Nadab und Abihu dreimal gesündigt haben. Sie brachten fremdes Feuer, waren betrunken und betraten das Allerheiligste, was nur Aaron erlaubt war. Im Alten Testament durfte kein Priester dienen, wenn er Schorf hatte. Schorf ist eine noch nicht geheilte Wunde. Niemand sollte jemanden mit Schorf berühren. Dasselbe gilt auch für uns, ihr Lieben. Wenn wir ungeheilte geistliche Wunden haben, können sich andere nicht an uns wenden. Wenn wir ungeheilte Unvergebenheit haben, ungeheiltes Herz, dann können unsere wahren, kann man sagen, ja, Priesterdienst nicht ausüben. Die meisten von uns kennen Beispiele von Dienern Gottes, die Misserfolge im Dienst hatten und dann mit Gefühlen der Ablehnung, des Grolls oder anderer ungeheilter Wunden gepredigt, ja, prophezeit oder andere Dinge gehabt haben. Solange wir nicht lernen, mit Ablehnung oder anderer Ungerechtigkeit gegen uns selbst umzugehen, ohne davon getroffen zu werden, sind wir noch nicht bereit, die geistliche sogenannte Priesterschaft zu sein, die Grundlage für jeden wahren Dienst ist. Das Feuer auf dem Räucheraltar wurde zuerst vom Feuer des Brandopferaltars entzündet, das das Kreuz symbolisiert. Das Kreuz wurde zu diesem Altar und Christus zum letzten Opfer. Während des zweiten Tempels nach der babylonischen Gefangenschaft am Versöhnungstag Yom Kippur wurde ein neuer Ritus eingeführt. Dem Ziegenbock, der in der Wüste entlassen werden sollte, wurde ein rotes Seil an die Hörner gebunden. Wenn Gott dieses Opfer annahm, wurde es weiß. Ungefähr in den 30er Jahren nach Christus hörte es auf, seine Farbe zu ändern. Wenn wir alle Fakten vergleichen, stellt sich heraus, dass es kurz nach dem Tod von Jesus Christus war. Laut den Annalen jeder Jahre versuchten die Juden, ein jährliches Opfer zu bringen, aber nicht funktioniert. Entweder lag der Priester im Sterben oder es war nicht möglich, das notwendige Tier zu finden. Und dies dauerte bis zum Jahr 70, als Jerusalem vollständig zerstört wurde. Dieses Opfer waren für Gott nicht mehr nötig, dass Jesus das letzte gültige Opfer war. Auch für Weihrauch war Gebet erforderlich. Wir müssen unser Leben vollständig geben. Der Herr braucht mehr als nur ein paar Minuten unseres Tages, sondern wie Weihrauch. Und das Abendopfer, der Psalmist David, drückte die Hoffnung aus, dass sein Gebet dem Herrn so wohlgefällig sein würde, wie das Räuchern von wohlriechendem Räucherwerk und der Rauch von der Verbrennung von Opfertieren.